Eine Orca-Expedition in Norwegen im Winter bedeutet, bei eiskalten Außentemperaturen ins Wasser zu hüpfen, um mit Orcas in freier Wildbahn zu schnorcheln. Das klingt echt nach einem spektakulären und gleichzeitig extremen Abenteuer. Die österreichische Reisebloggerin Vicky vom Reiseblog Chronic Wanderlust hat genau das getan und berichtet in dieser Folge von ihrer Norwegen-Reise. Viel Spaß beim Zuhören!
Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt.
Vicky ist eine österreichische Reise- und Tauchbloggerin und ihr wohl größtes Markenzeichen ist ihr blaugrünes Dirndl, das sie auf ihren Fotos trägt. Die Vicky war auch schon mal bei uns im Podcast und hat damals über ihre Slowenien-Rundreise berichtet. Und ich freue mich, dass du wieder hier bist. Schön, dich zu hören.
Ja, schön. Danke für die Einladung.
Gerne. Gleich mal die Frage vorweg. Das typische Dirndl, das du normalerweise auch immer trägst bei deinen Reisen, das war aber jetzt bei der Winterexpedition in Norwegen nicht dabei, oder?
Ja, ich sage einmal, wetterbedingt ist das zu Hause im warmen Kleiderschrank geblieben und ist ausnahmsweise nicht mit auf Reisen gegangen.
Das glaube ich. Für alle, die Vicky noch nicht kennen, ich stelle sie euch nochmal ganz kurz vor. Also normalerweise trägt sie, wie gesagt, auf ihren Fotos ein Dirndl und war auch schon in Neuseeland, Indien, New York oder Brüssel. Also wenn ihr mal eine dirndltragende Österreicherin sehen wollt, dann schaut gern mal bei der Vicky auf dem Blog vorbei bei wanderlust.com oder ihr findet sie auch auf Instagram unter dem Namen wanderlust.com. Aber ich verlinke euch Vickys Kanäle auch nochmal in den Shownotes. Außerdem hat die liebe Vicky auch einen eigenen Podcast, und zwar No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Und in diesem Podcast dreht sich alles um spannende Persönlichkeiten, besondere Orte und tolle Geschichten aus Österreich. Die Kunst des Jodelns, des Bierbrauens oder auch ein Blick hinter die Kulissen eines Bestattungsunternehmens sind jetzt nur mal ein paar Beispiele. Wenn ihr da mal reinhören wollt, dann sucht einfach nach dem Podcast No Kangaroos, der Österreich-Podcast, oder schaut doch einfach in den Shownotes vorbei, dort habe ich euch das Ganze verlinkt. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Podcast sind, hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar kann man seit neuestem auch Podcasts bei Spotify bewerten. Wenn ihr uns also gerade bei Spotify hört, dann tut uns doch den riesen Gefallen und bewertet meinen Podcast und auch Vickys Podcast gerne mit 5 Sternen. Klickt dabei einfach links oben auf den Stern und ja, wir freuen uns über jede Bewertung. Vicky, du warst ja jetzt schon an den schönsten Orten dieser Welt tauchen, also von Österreich über Mexiko, Chile, Südafrika und so weiter. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt man denn auf die Idee, in Norwegen im Winter bei Schnee und Eiseskälte ins Meer zu hüpfen?
Boah, es war einfach diese Leidenschaft und dieser Ruf nach dem Meer, einfach wieder mal ein kleines Abenteuer zu erleben. Und ich bin auf diese Reise durch ein Walfreund gestoßen, den ich vor einigen Jahren in Mexiko beim Whale-Watching-Tagestrip kennengelernt habe, und wir sind über die Jahre in Kontakt geblieben, und er hat mich dann eben zu meiner Südafrika-Reise mal ausgefragt und wollte einen Link haben, und dann habe ich ihn gefragt, wo es ihn als nächstes hin verschlägt, und da hat er mir eben von dieser Orca-Expedition erzählt. Und in dem Moment, wo ich den Link aufgemacht habe und die ersten Fotos gesehen habe, habe ich eigentlich schon gewusst, dass ich da mitfliegen werde, und habe dann noch einmal so pseudomäßig 1-2 Nächte geschlafen drüber und habe dann gesagt, na unbedingt. Habe dann auch mit denen dort noch telefoniert, weil ich mir einfach noch ein besseres Bild machen wollte, was mir da erwartet, wie das auch mit den Temperaturen ist, und haben mir dann einfach wirklich gefreut, dass das einfach wirklich passieren wird und ich dann das erste Mal seit Ewigkeiten wieder mal einen Flughafen von innen sehen werde. Und es war einfach so wirklich die Vorfreude auf die Wale und auf die Orcas und einfach auf dieses ganze kleine Abenteuer eben. Und das mit der Kälte, ja, ich war ja vor 2 Jahren Eistauchen in Österreich und habe mir gedacht, das war jetzt schon kalt, aber es war machbar. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wird dann wahrscheinlich dort, die können uns ja nicht erfrieren lassen, weil sonst, das wäre einfach nicht möglich, ja. Und haben wir so gedacht, die werden das schon irgendwie geschickt lösen. Ja, und das war eigentlich so die ganze Hintergrundstory. So viel gibt es da gar nicht zu erzählen. Es war einfach, es hat mich wirklich neugierig gemacht und dann haben wir gedacht, da muss ich hin und ich habe es wirklich nicht bereut.
Ja, es ist ja auf jeden Fall schon echt eine sehr, sehr spezielle Reise. Es ist eigentlich ja keine Reise, sondern tatsächlich eine Expedition. Also man macht jetzt da nicht einfach mal Urlaub auf eigene Faust, sondern man muss das Ganze auch planen und wahrscheinlich auch mit einem Anbieter planen, um auch das Equipment vor Ort zu haben, um die Guides vor Ort zu haben, die sich auskennen mit dem Booten, mit dem Tauch- bzw. Schnorkel-Equipment und so weiter. Also verrückt. Ob du tatsächlich jetzt Orcas gesehen hast oder nicht und so, das wollen wir jetzt noch gar nicht vorwegnehmen. Wir beginne mal von ganz vorne und vielleicht erstmal mit ein paar so Fakten zu deiner Reise. Wie lange warst du denn jetzt in Norwegen unterwegs und wo genau warst du unterwegs?
Also die Reise waren so 10-11 Tage und der Flughafen war eben Tromsø. Und von dort weg, also dort habe ich mal 2 Nächte übernachtet eben, weil das Ganze mit der Logistik vor Ort gar nicht so einfach ist, wenn man dann mit Fähren nämlich weiterfahren muss und manche Fähren fahren eben im Winter nicht jeden Tag, beziehungsweise nur 2 Mal in der Woche. Und das ist jetzt dann nicht so einfach, das zu planen. Und wir wollten auf keinen Fall, wenn sich der Flug verschiebt oder verspätet, dass wir dann die Fähre am Abend verpassen. Deswegen haben wir da mal 2 Tage Puffer eingeplant. Wir sind dann mit der Fähre von Tromsø nach Skjervøy gefahren. Das sind ungefähr 3 Stunden noch weiter Richtung Nordosten. Und dann nachher noch einmal eine Fähre weiter auf die Halbinsel in Segelvik. Also das ist ein futzi kleiner Ort. Im Winter lebt dort auch eigentlich keiner, bis auf die, die die Expedition eben anbieten. Im Sommer ist das eine beliebte Destination zum Wandern, aber eher für Norweger, die dort eben ihre Ferienhäuschen haben. Das ist ganz im Norden oben und das ist schon, also das ist schon arktisch.
Welche Temperaturen hat es da so im Winter?
Das geht eigentlich, also so -10 bis 0 Grad, da kommt dann nachher noch der Wind dazu, aber aufgrund des Golfstroms ist es dort eigentlich machbar. Also es ist nicht so, dass man sich denkt, ich erfriere, wenn ich nur rausgehe. Also es ist wirklich handelbar, diese Temperatur.
Ach, krass. Das hätte mir jetzt tatsächlich auch kälter vorgestellt.
Ja, ich auch. Also es kann auch kälter werden, aber wie ich oben war, hat es eben so -10 bis 0 Grad gehabt und mit dicken Handschuhen und mit so Wärmepads ist man sehr gut ausgestattet.
Gut, du als Österreicherin bist ja eh einiges gewohnt an Schnee und Eis. Aber wie sieht es da eigentlich aus dann mit dem Tageslicht? Wie lange ist da hell?
Es ist recht karg und das Tageslicht, also so gegen 10 geht im November die Sonne auf. Und gegen 1 am Nachmittag geht die Sonne wieder unter. Es dämmert dann noch ein bisschen, aber es ist dann schon bald wieder recht finster. Das ist schon eine Herausforderung. Man muss einfach wirklich gut planen, um diese 3 Stunden wirklich nutzen zu können. Man muss auch sagen, im November ist ja auch werden die Tage ja noch immer kürzer. Das heißt, man könnte früher kommen oder dann halt erst wieder im Jänner zum Beispiel, wo die Tage einfach wieder natürlich länger werden.
Also du warst jetzt im November, ist das eine besonders gute Zeit, um die Orcas zu sehen oder sind die da eigentlich das ganze Jahr über oder den ganzen Winter über?
Also es ist eher in der Wintersaison, im Sommer kann man sie durch Zufall sehen, aber sie sind jetzt nicht so, also garantieren kann man ja sowieso nichts, aber sie sind eher im Winter dort. Und die Wintersaison, sie starten so, ich meine, es war so Ende Oktober bis so Jänner, Februar. Aber sie beobachten natürlich auch die Orca-Familien, die Orca-Pots. Und wenn sie einmal sehen, dass sie die im Februar gar nicht mehr sehen, dann bieten sie das im Jahr drauf auch gar nicht mehr an.
Okay. Darf man fragen, also darf man auch den Namen des Anbieters fragen, mit dem du die
Orca-Expedition gemacht
hast? Kannst du den empfehlen?
Auf alle Fälle, also die heißen Valhalla Expeditions und das sind 2 Franzosen, die vor ein paar Jahren ausgewandert sind nach Norwegen und eben da auf dieser Halbinsel ihr Expeditionslager quasi eröffnet haben und die machen das mit wirklich viel Herzblut, die haben wirklich tolle Guides und Skipper, die sie wahnsinnig gut auskennen und man fühlt sich einfach erstens wohl und sicher und es macht einfach jede Menge Spaß mit denen.
Okay, cool. Du hast auf jeden Fall schon mal sehr neugierig gemacht. jetzt steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Wie genau lief denn jetzt die Reise ab? Also wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja jetzt keine gewöhnliche Reise, wo man dann irgendwie vielleicht mal so ein Whale-Watching oder Schnorcheln als Tagesausflug macht, sondern die Orca-Expedition und auch das Schnorcheln mit den Orcas ist ja tatsächlich Hauptbestandteil der Reise. Also genau, erzähl einfach mal, wie bist du hingekommen und was habt ihr da 10 Tage lang gemacht? Vor allem, wenn es nur 3 Stunden am Tag hell war. Also was macht man denn die restliche Zeit?
Also wir haben ja tatsächlich, wir haben vor dieser Expedition, wo wir eben eine ganze Woche auf dieser Halbinsel waren, haben wir noch einen Tagesausflug gemacht und haben da dann einen super Vergleich gehabt. Wie ist das, wenn ich jetzt einen Tag rausfahre in die Bucht und die Tiere suche, versus ich habe eine ganze Woche Zeit und bin da wirklich mit einer Gruppe unterwegs, die ich kennenlernen kann und mir einfach oder Freundschaften schließen kann. Bei den Tagesausflügen, die sind recht teuer. Ich meine, das ganze Ding ist nicht günstig. Aber bei den Tagesausflügen ist es teilweise wirklich schwierig, weil der Anbieter, mit dem wir da eben einen Tag unterwegs waren, die haben uns eigentlich ein Orca-Schnorcheln versprochen oder verkauft. Und im Endeffekt, das war Whale-Watching. Wir haben dann auch mit denen noch ein bisschen geredet, dass einfach unsere Erwartungshaltung ganz andere war. Das Whale-Watching war grandios, aber wir haben halt eben mit dem Schnorcheln gerechnet und im Endeffekt haben wir dann sogar ein bisschen was vom Geld retour bekommen. Deswegen würde ich auch wirklich sagen, macht's keine Tagestouren, sondern wenn es die Geldbörse irgendwie irgendwie dahergibt, unbedingt eine Woche oder sonst einfach nur ein bisschen sparen, weil es halt wirklich, es ist 1000 zu 1. Also auf alle Fälle, wie ich schon gesagt habe, wir sind in Tromsø gelandet. Man kann dann am selben Tag eben, das wäre möglich, würden wir aber keinen empfehlen, weil es einfach riskant ist, wenn die Flüge ein bisschen Verzögerung haben und gerade im Winter mit den kalten Temperaturen und mit dem Enteisen am Flughafen kann halt wirklich so eine Verzögerung gleich einmal passieren. Also mit der Fähre dann einmal 3 Stunden darauf nach Cherbourg und dann noch einmal so halbe, dreiviertel Stunde nach Segelvik und dann kommt man dort einmal an und wird von der Crew begrüßt und dann wird man auf die verschiedenen Ferienhäuser da aufgeteilt, immer so 3 bis 5, 6 Leute, die halt einfach in einem Haus sind, jeder hat sein eigenes Zimmer, es gibt auch keinen Einzelzimmeraufschlag, weil ich war eben alleine mit einem Freund unterwegs, aber es hat nicht mein Freund gewesen und wir waren dann einfach aufgeteilt und es hat einfach super gepasst. Und dann ist es einfach so, dass der erste Tag ist einmal, also man kommt mitten in der Nacht an, das heißt, da passiert nichts mehr, da geht man eigentlich nur mehr in das Haus und ein bisschen akklimatisieren. Und am nächsten Tag in der Früh gibt es einmal gutes Frühstück und dann geht man mal runter zu der kleinen Bootsanlegerstelle und dort gibt es ein kleines Depot und dort haben sie das ganze Equipment. Da kriegt man dann einmal einen 10 mm Nassanzug, der hat 2 Teile, einmal Hose, die geht bis unter die Brust, also so ein bisschen Obelix schaut man dann aus und dann nachher noch das Oberteil, da ist eine Kapuze drauf und das hat also, das macht man dann so quasi im Schritt zu, also dass man wirklich da gut eingemummelt ist in diesem 10 mm Neoprenanzug. Also es sind Freediving-Anzüge. Und ich muss auch sagen, ich habe mir zuerst so gedacht, das könnte doch kalt werden. Wieso gibt es keine Trocki-Anzüge? Mhm. Aber mit Trockenanzügen ist das viel, viel schwieriger und die können einfach sehr schnell kaputt werden. Und wenn man dann da Wasser reinkriegt, dann kann man einerseits ertrinken und andererseits erfriert man dann sehr, sehr schnell. Und diese Anzüge, die zieht man in der Dusche an. Also diese 10 mm Anzüge, wir haben dann immer so Babyseife gehabt. Die sind in die Dusche gegangen, nämlich nackig. Man zieht dann nämlich nichts unterhalb an. Seift sich komplett ein und dann schluckt man in diesen Anzug rein. Und das ist dann, also wer das vom Tauchen kennt, hin und wieder sind solche Neoprenanzüge richtig doof, weil man kommt einfach nicht rein. Und diese Anzüge, das sind eben, die haben so eine ganz besondere Schicht eben vom Freitauchen. Und wenn man dann genug Seife drauf hat, dann flutscht man da so richtig rein. und dann hat man das alles an. Und dann gibt's noch für oben drüber noch einen Fladen, heißt das. Das ist einfach ein Overalls, wie so ein Skianzug für Babys, also so ein Onesie quasi, der ist recht dick. Der hat da so ganz hübsche Signalfarben, dass man das halt auch dann, wenn es einmal dämmert oder so, gut sehen kann. In der, wenn man zum Beispiel über Bord gehen würde, dann würde der auch noch irgendwie blinken oder so. Also das ist ja wirklich so ein lebensrettendes Teil. Und damit geht es eigentlich recht gut. Also damit ist man schön warm eingepackt. Für die Hände und für die Füße gibt es auch Neopren-Schuhe und Neopren-Handschuhe. Was dann auch noch sehr, sehr hilfreich ist, wenn man einfach so eine Skibrille mitnimmt. Weil mit der kann man dann einfach diesen Fahrtwind noch ein bisschen dem entgegenwirken und dann wird einem auch nicht kalt. Und so eingepackt geht es dann an meinem ersten Tag runter in den Hafen, in diesen Mini-Mini-Mini-Hafen. Und dort gibt es dann einmal so ein bisschen Schnorcheltraining, wie man sich halt auch, ist total schwierig, wie man sich so mit einem 10-mm-Anzug eben bewegt. Da fühlt man sich wirklich wie so ein Michelin-Mandel und die Bewegungen sind schon sehr eingeschränkt, aber es geht dann doch recht gut. Und dann geht es einfach einmal das erste Mal ins Wasser und das Wasser hat so 4, 5, 6 Grad. Also doch recht frisch, aber sobald man drinnen ist, also man merkt die Kälte gar nicht. Also rein theoretisch hätte man ja dann nur im Gesicht, wenn man dann die Taucherbrille oder die Schnorchelbrille aufhat, wirklich nur so zwei Eckerl, also das er beim Mund und herunten. Aber man merkt diese Kälte eigentlich gar nicht so sehr, vor allem wenn man sich dann bewegt.
Gut, man muss es sagen, theoretisch ist das Wasser ja wärmer als die Außentemperatur.
Genau, ja. Und solange man sich bewegt, ist überhaupt kein Problem. Also mir war im Wasser nie kalt. Und dann haben wir einfach so Übungen gemacht. Wir haben auch, jeder, der wollte, hat auch ein bisschen an Blei bekommen, damit man dann halt auch so ein bisschen freitauchen kann. Und dann haben wir das einfach einmal dort in dieser kleinen, sicheren Bucht geübt. Und dann sind eben ich war eine Stunde im Wasser und mir war absolut nicht kalt. Und das hat mir dann einfach auch die Sicherheit gegeben, also so ein bisschen im Kopf, okay, es ist wirklich machbar und ich werde die nächsten paar Tage nicht erfrieren.
Gab es auch jemanden, der dann da abgebrochen hat?
Nein, also alle waren wirklich so Meeresenthusiasten und jeder hat irgendwie taucht oder schnorchelt oder es waren ein paar Studenten dabei, die Meeresbiologie studieren oder generell einfach in die Richtung forschen.
Aber es ist ja ein reiner Schnorcheltrip, also man taucht ja nicht mit den Orcas.
Genau.
Darf man das nicht? Ist das rechtlich nicht möglich? Oder warum schnorchelt man da und taucht nicht?
Weil die Tiere die Blubberblasen vom Tauchen nicht mögen. Also das ist so laut für die, dass die das... Also du könntest sie beim Tauchen durch Zufall, wenn sie wirklich neugierig sind, sehen, aber du bist dann mit dem Scuba-Equipment absolut nicht so flexibel. Du brauchst einfach ewig, bis du im Wasser bist, bis du wieder herinnen bist und die meiste Aktivität passiert halt wirklich an der Wasseroberfläche und eben es ist halt nicht besonders hell und man merkt dann halt auch wirklich im Wasser, das ist schwarz. Und da bräuchte man gar nicht 10 Meter runtertauchen, weil dann wäre es einfach noch viel dunkler. Und ich weiß nicht, wie es rechtlich ist. Das, keine Ahnung, weil ich wollte immer gedacht, tauchen wäre doch zehnmal besser, aber es passiert eben alles an der Oberfläche und die Tiere mögen diese lauten Blubberblasen halt nicht so.
Ah, okay, verstehe. Das heißt, es ist jetzt auch nicht Voraussetzung, dass man tauchen kann für diese Expedition.
Absolut. Also es kann prinzipiell jeder mitmachen, ja.
Aber wahrscheinlich ist schon sehr ratsam, dass man auf jeden Fall gerne schnorchelt, dass man keine Angst vor dem Wasser hat, oder keine Angst vor dem dunklen Wasser. Aber wie du schon sagst, wenn da kein oder nicht großartig Licht reinkommt, stelle ich mir das Ganze auch sehr dunkel vor.
Ja, na, auf alle Fälle. Also man sollte sich wohlfühlen im Wasser und ich sage einmal, wer es bis dorthin schafft, allein die Anreise ist ja schon eine kleine Strapaze, es kommt keiner zufällig dorthin. Das ist eben auch der Vorteil, weil es eben so abgelegen ist, dass es wirklich nur Leute dort sind, die halt das wirklich machen wollen und die richtig Bock drauf haben. Und das merkt man halt jeden Tag, weil jeder so motiviert ist, in diesen blöden Anzug reinzukommen und dann da ein paar Stunden am Meer herumzufahren, um die Tiere zu suchen.
Also das sind tatsächlich einfach auch Meeresbegeisterte aus der ganzen Welt, wie du ja schon gesagt hast. Aber gibt es denn noch einen anderen Ort, wo man mit Orcas so schnorcheln kann und die Erfahrung machen kann? Oder ist es tatsächlich deshalb so besonders, weil das einer der wenigen Orte weltweit ist?
Also ich weiß, dass man in Mexiko, also in Baja California, auch Orcas sehen kann, aber jetzt nicht in dieser Vielfalt und in diesen großen Zahlen wie da in Norwegen oben. Man kann sie sicher auch noch woanders sehen, aber die haben sie halt dort wirklich drauf spezialisiert. Und die wandern ja auch immer wieder. Früher gab es Anbieter, oder es gibt noch immer Anbieter, die das in einem anderen Teil von Norwegen anbieten und die jetzt schon länger kaum mehr Tiere gesehen haben. Und dort oben eben in Segelvik ist es noch sehr, sehr wahrscheinlich, dass man sie eben sieht.
Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Also wie wahrscheinlich ist es dann, dass man dann die Orcas sieht? Sieht man sie tatsächlich jeden Tag oder muss man schon Glück haben?
Also es gibt keine Garantie, aber wir haben sie jeden Tag gesehen. Am ersten Tag, wo wir rausgefahren sind, da haben wir sie erst recht spät gefunden. Und da war dann echt die Herausforderung, da war es vom Wind her ein bisschen schwierig und es war kalt. Und sie waren ja jetzt nicht so, dass die Guides gesagt hätten, ihr könnt jetzt reinspringen. So, also wir haben sie da gesehen, aber wir waren nicht mit ihnen im Wasser. Es gibt aber halt auch Wochen, wo man sie nur von den 7 Tagen halt 2 sieht. Also die Natur ist eben unberechenbar. Aber es gibt dann neben den Orcas, sieht man dann halt schon auch noch Buckelwale, Schweinswale und Finnwale kann man sehen. Also es gibt nicht nur die Orcas, aber wegen den Orcas fahrt man dorthin.
Okay, aber mit Walen schnorcheln ist mit Sicherheit genauso cool.
Genau, ja. Ja, und wenn man Glück hat, sieht man dann immer ein paar davon gleichzeitig. Also die Buckelwale zum Beispiel und die Orcas, die jagen halt auch gemeinsam. Oder wenn es dann halt eben so einen Baitball mit Fischen gibt, dann kommen auch die Buckelwale und fressen damit und bedienen sich. Also das ist schon auch ein Miteinander.
Ach krass. Ja, und wie läuft es dann ab? Also man ist dann 3 Stunden auf der Suche nach den Orcas und dann, wenn die Guides sagen, so jetzt schnell reinhüpfen, da vorne sind es, springt man rein. Oder wie?
Ja, also das stimmt schon. Also im Endeffekt, wir haben immer so geschaut, dass wir so um 9:30 schon am Boot waren und dann rausgefahren sind, weil es da halt schon dämmert. Also ein bisschen Licht haben wir dann gehabt und die haben eben 3 Boote. Und die Boote fahren
aber
immer
nur
in
so
verschiedene
Boote, gell? Ich habe das genau bei deiner Story gesehen, es sah schon sehr abenteuerlich aus. Es ist so ein kleines Schlauchboot im Prinzip mit Motor, mit dem man dann rausfährt. Und es kann natürlich
also
immer windig
so
werden.
8 bis 10 Leute haben da Platz. Ja, also es ist sehr familiär und ich war am blauen Boot und wir haben wirklich so den Team Blue Boat, das war dann immer so unser Spirit und wir haben uns halt immer gefreut, wenn wir jetzt die Sachen halt gemeinsam erleben haben können. Ja, man fährt eben raus und man sucht sie halt. Also im Endeffekt suchen wir alle den Himmel ab und schauen, ob wir irgendwo eine Möwen sehen. Weil wenn die Möwen in der Luft schon so kreisen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass im Wasser gerade diverse Fische sind, die sich da halt tummeln. Und kann eben auch schon sein, dass die Orcas unten schon jagen und sich eben die Bäuche vollschlagen. Und eben aufgrund, wenn ein paar Wellen sind, dann sieht man halt nicht, ob da Orcas sind, aber die Vögel sieht man sehr gut. Und dann fährt man halt einmal da in diese Richtung hin und dann schauen sich die Guides einmal so das Verhalten von den Tieren an, ob die jetzt prinzipiell einmal neugierig sind oder eher, ob denen das Boot eigentlich egal ist, weil man möchte natürlich halt schon so viel Zeit wie möglich mit ihnen im Wasser verbringen. Und der beste Fall ist natürlich, wenn da so ein riesengroßer Baitball ist und die Orcas von allen Seiten einmal diese Fische so zusammentreiben, damit halt wirklich so ein riesengroßer Ball mit Fischen da vor einem ist und dann ist es halt das Buffet eröffnet.
Aber ich hoffe, man wird dann nicht selber zum Buffet.
Nein, überhaupt nicht. Also die wissen natürlich, dass man da ist und Neopren schmeckt denen, glaube ich, auch nicht.
Okay, also gefährlich ist das Ganze nicht.
Also es ist natürlich nicht ungefährlich, aber es ist jetzt nicht so, dass da pro Saison 3 Schnorcher von den Orcas verputzt werden, also überhaupt nicht.
Okay, und wie nah kommt man den Tieren?
Sehr nah, also ich habe einen gehabt, der war sicher nur 1/2 Meter von mir weg. Wow. Also wirklich sehr nah und dann halt so weit, wie man halt unter Wasser sehen kann. Also wenn die Orcas dann so anfangen, die Fische zu verputzen, dann wird das ganze Wasser ein bisschen trüb, weil halt die Schuppen von den Fischen runtergehen und dann glitzert so im ganzen Wasser. Das ist dann auch ganz, ganz spannend. Schaut so ein bisschen aus wie Schnee, das da, oder so Glitzer, der da regnet. Und immer wieder treiben dann so halbtote Fische an der Wasseroberfläche, die halt noch nicht verputzt worden sind. Also es ist schon ein kleines Abenteuer, ja. Und wenn man dann da so drinnen ist, meistens ist dann so, dass der Guide dann sagt, hey, macht euch bereit, sit on the edge und dann go! Und dann hüpfen alle rein, also hüpfen so sanft möglich ins Wasser gleiten, weil wenn man nämlich richtig viel herum spritzt und paddelt und quasi laut ist, dann mögen das die Orcas auch nicht. Und dann hat man halt wirklich das Glück immer wieder, dass man sie halt wirklich sehr nah sieht. Hin und wieder ist es so, dass man sie dann halt, dass man halt wieder ins Boot kommen muss oder man muss dann noch ein paar Meter weiterfahren mit dem Boot. Aber prinzipiell ist es ein super Erlebnis und man hat, egal ob man sie jetzt kurz sieht oder länger, es ist einfach grandios.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wie groß wären denn so Orcas?
Boah, das hast du mir ein bisschen zu schnell gefragt. Also schon ein paar Meter lang. Also ich glaube, so bis zu 7 Meter oder so. Die sind halt wirklich majestätisch. Und wenn man sie vielleicht dann nicht nur im Wasser sieht, also die sind ja auch an der Wasseroberfläche sehr aktiv, die springen ja dann teilweise. Und dann sieht man wirklich so ein riesengroßes Tier, das da so sich aus dem Wasser raushieft. Und dann denkt man sich, hey, das hat jetzt ein paar 100 Kilo. Und das hüpft da einfach so locker flockig herum. Also es ist ein riesengroßes Erlebnis. Selbst wenn man halt einmal nicht ins Wasser kann, heißt das ja nicht, dass man die Orcas nicht erleben kann, wenn man sie eben dann halt auch so sieht.
Und was war jetzt eigentlich so das längste oder die längste Zeit, die ihr mit den Orcas dann im Wasser verbracht habt?
Wir haben einmal am Tag das Glück gehabt, dass wir sie ganz früh entdeckt haben und das war halt, wie sie gerade ein Feeding gemacht haben, also wie sie halt diese Fische da um sich getummelt haben und da waren wir sicher 1 bis 1,5 Stunden im Wasser. Wow. Und dann halt nachher noch die ganze
trotzdem
Action
hatte ich nicht
am Boot.
Gefroren.
Nein, überhaupt nicht. Also im Wasser war es immer okay, weil du dich halt bewegst. Kalt war es dann eher am Boot, weil dann sitzt du halt so da und musst halt schauen, dass du dich festhaltest, damit du halt nicht rausfallst. Aber da habe ich auch einen kleinen Trick. Ich habe mir dann meine Thermosflasche mitgenommen und habe die in der Früh einfach mit warmem Wasser angefüllt. Und jedes Mal, wenn man kalt war, habe ich einfach in meine Boots so ein bisschen von diesem Wasser reingeben und dann war es wieder warm. Also man kann sich schon ein bisschen helfen oder eben mit diesen wiederverwendbaren Taschenwärmern, die dann einfach so in die Handschuhe reinschieben, das geht dann auch.
Und was habt ihr denn jetzt eigentlich die restliche Zeit getan? Also wenn es wieder dunkel wird, ist wahrscheinlich der Bootsausflug vorbei, oder? Dann fährt man zurück in die kleine Ortschaft. Das habe ich auch, das weiß ich auch noch von deinen Instagram-Stories. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr kleine Ortschaft. Also ziemlich idyllisch dort, oder?
Ja, also da lebt im Winter eben nur das Ehepaar dort fix und halt die Mitarbeiter. Aber sonst ist da im Winter keiner. Und du kommst auch auf die Halbinsel nicht übers Festland, sondern du musst mit der Fähre hinfahren. Und die Fähre geht eben im Winter nur 2-mal in der Woche. Das heißt, wenn du die wirklich verpassen solltest, dann hast du wirklich Pech gehabt. Also dann kannst du vielleicht mal schauen, dass du privat ein Boot organisierst, das dich hinbringt, aber sonst ist das, es ist sehr entschleunigend. Und zu deiner Frage, also wenn man dann einmal zurückkommt, ich bin dann meistens, mir war dann schon recht kalt und bin dann so ein Kilometer quasi zu dem Haus, in dem ich gewohnt habe, zurückgejoggt, weil dann war man wieder warm. Und dann einfach einmal direkt in die Dusche rein und die ganze restliche Seife runter. Dann wieder in warmes Gewand und dann ins Orca-Haus. Und das Orca-Haus ist dort, wo es Frühstück gibt und eben nach den Ausflügen frische Waffeln. Und das ist jetzt ein Gemeinschaftsort. Und dort haben wir dann auch Fotos bearbeitet. Es waren ein paar Fotografen dabei. Und haben einfach uns ein bisschen austauscht und haben einfach eine gemütliche Zeit gehabt. Manche haben Karten gespielt und zum Abendessen waren wir dann immer im Tipi. Also die haben ein riesengroßes Tipi, das sie aus Südnorwegen irgendwann einmal darauf geschafft haben. und das aufgebaut haben. Und das Tipi ist so groß, dass drinnen eine kleine Bar ist und eben Platz für 30 Leute zum Essen. Und in der Mitte eine kleine Feuerstelle mit einem Kamin, das dann halt in der Mitte vom Tipi rausgeht.
Ach cool. Aber ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr entschleunigenden und schönen Zeit, der man sich einfach voll und ganz auch auf die Orcas fokussieren kann. Und halt tatsächlich auch, ich glaube, dieses Gruppenerlebnis stelle ich mir tatsächlich auch sehr schön vor, dass man halt einfach Gleichgesinnte in dem Fall aus der ganzen Welt kennenlernt. Sehr schön. Du hast ja gerade das Stichwort Fotos genannt auch. Ich denke, alle, die jetzt neugierig geworden sind, die können auch gerne einfach mal bei der Wiki auf dem Blog vorbeischauen. Dort findet ihr nochmal alle Infos zum Nachlesen. Ich verlinke euch den Artikel auch in den Shownotes. Jetzt kommen wir aber am Ende noch zu der ganz, ganz spannenden Frage, die sich jetzt wahrscheinlich schon der ein oder andere stellt, nämlich, was hat das Ganze denn jetzt gekostet?
Ja, also es gibt zwei Optionen. Einmal eine Woche dazu verbringen oder 4 Tage. Die 4 Tage machen sie ganz selten und ich würde das auch wirklich keinem empfehlen, weil es kann ja wirklich sein, dass man sich 3 Tage nicht sieht. Und wenn man schon dort oben ist, eine Woche ist großartig. Dieses Abenteuer hat einen Preis, und zwar bist du bei fast 4.000 Euro für die Woche. Das ist aber all inclusive. Also da ist, also außer Alkohol ist alles dabei. Also bei mir war es so auf, ich glaube, 3.880 Euro oder sowas. Also es ist jetzt wirklich kein Schnäppchen. Aber wenn man sich denkt, es ist die Unterkunft dabei, es ist ein großartiges Frühstück, eben Waffeln, so viel man essen kann, und am Abend wirklich gutes Essen, auch für Vegetarier und Veganer. Da wird immer wirklich drauf geschaut, und wenn jemand irgendwas allergisch ist, es gibt immer genug zu essen. Und Norwegen ist halt an sich schon einmal kein günstiges Reiseland. Und für den Flug muss man noch einmal rechnen. Das waren bei mir von Wien über Frankfurt nach Tromsø noch einmal 450 Euro. Also das ist auch schon einmal, es ist ja auch weit. Also man fliegt ja von Frankfurt nach Tromsø rauf nur, ich glaube, 3 Stunden. Also es ist ja nicht um die Ecke, es ist wirklich einmal quer durch Europa.
Und gut, ich finde, der Flugpreis geht sogar noch, aber die Expedition an sich ist natürlich jetzt schon echt ein Riesenbatzen. Aber gut, das ist halt einfach so eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Wenn man da wirklich, wenn man das machen will, dann glaube ich, ist einem das auch wert. Und es klingt auf jeden Fall nach einem Riesenabenteuer. Also würdest du es nochmal machen?
Auf alle Fälle. Also wir waren alle so, hey, wann machen wir es nächstes Jahr wieder? Wann treffen wir uns wieder? Und ich bin da tatsächlich am Überlegen, ob ich es dieses Jahr noch einmal machen soll.
Okay, das sagt eigentlich schon alles.
Ja, oder vielleicht in 1-2 Jahren noch einmal. Ich weiß aber, dass sie sehr gut gebucht sind. Also es gibt einfach nur mehr einzelne Plätze, weil es halt einfach limitiert ist. Sie haben 3 Boote, wo sie, ich glaube, so 7, 8, 9 Gäste rauflassen können. Und mehr würde auch das ganze Erlebnis für alle schmälern.
Ah, okay. Also wenn man jetzt irgendwie Interesse hätte, sollte man sich beeilen und gleich mal schauen, wann die nächsten freien Termine sind.
Genau, ja. Und die sind auch super lieb. Man telefoniert mit denen vorher mal. Man kriegt dann auch ganz viele Tipps. Aber denen ist es natürlich auch wichtig, wenn die halt Gäste zu sich holen, dass die halt auch einfach zu ihnen passen, dass die Gruppe abgestimmt ist.
Waren andere deutsche Gäste auch dabei?
Es war sehr bunt durchmischt. Also mein Reisebuddy, der Sebastian, ist Deutscher. Ich war die einzige Österreicherin. Dann hat es noch 2, 3 Deutsche gegeben, aber sonst waren ein paar Franzosen aus Belgien, sogar aus den USA, weil da war gerade die Möglichkeit, dass man eben rüber hat reisen können. Ganz viele haben eigentlich im Jahr davor gebucht gehabt und haben es dann wegen Corona eben verschieben müssen. Aber prinzipiell haben sie Gäste aus der ganzen Welt.
Okay, mega spannend. Also vielen, vielen lieben Dank für die Einblicke, Vicky. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch sprachlos. Es ist echt ein krasses Abenteuer. Ich persönlich hätte unglaublich viel Angst, dass mir doch zu kalt wäre, weil ich da ehrlich gesagt sehr empfindlich bin, vor allem so an Händen und Füßen. Aber ja, an sich steht es schon mal auf der Bucketlist. Also es wäre auf jeden Fall einmal was für uns.
Auf alle Fälle. Ich kann es jedem nur ins Herz legen, weil ihr taucht ja auch. Und es ist einfach etwas, das ist wirklich so eine Erfahrung, die lässt einem den Preis wirklich vergessen, weil es so atemberaubend ist. Also es ist einfach so einzigartig, und ich habe mir so oft gedacht, das gibt's nicht, dass wir jetzt das Glück haben, dass wir an so vielen Tagen, also wir haben an allen Tagen die Orcas gesehen, und wirklich oft ganz lang und das war einfach so unglaublich. Mhm. Ich finde immer kaum Worte dafür, weil es einfach, es gibt nichts, was ich bis dato erlebt habe, was irgendwie vergleichbar wäre.
Ja, 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 das glaube ich da sofort. Und wer jetzt eben noch mehr als Worte braucht, der kann, wie gesagt, gern nochmal bei der Vicky vorbeischauen. Ich sage nochmal vielen, vielen lieben Dank, Vicky. Wir sind jetzt leider schon am Ende angekommen, aber vielleicht hören wir uns ja nochmal irgendwann im Podcast. Du hast ja noch mehr spannende Reiseziele, von denen du berichten könntest.
Auf alle Fälle, ja. Also es wird auch dieses Jahr wieder einige Meeresabenteuer geben. Das muss ich mir noch aussuchen, wo es dann hingehen wird. Das muss ich erst einmal mit mir selbst ausmachen und schauen wir mal, wohin es mich noch verschlägt. Hey, vielen Dank für die Möglichkeit und ich erzähle einfach so gern von dieser Orca-Expedition und ich werde mir auch in den nächsten Monaten nach der nächsten Reise vermutlich ein kleines Orca-Tattoo noch stechen lassen, weil es einfach so ein besonderer Moment war und einfach so eine schöne Reise, dass sie da einfach auch noch ein sichtbareres Erinnerungsstück haben möchte.
Mhm. Ach, sehr schön. Ich denke, das sagt schon alles, dass die Vicky durchaus begeistert war. Nee, auf jeden Fall nochmal vielen Dank und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.